Ja, spannendes Thema, passt vielleicht auch nicht so richtig zueinander, so wie ich in die Musik. Entscheidungen treffen, Doppelpunkt, mit Gottes Führung. Drei Spannungen sehe ich da drin. Das eine, es gibt das Konzept von, ich treffe meine Entscheidungen. Ich bin ein verantwortlicher Mensch, der sein Leben in die Hand nimmt, der dafür gerade steht und seine Entscheidungen trifft. Das andere Konzept, ich lasse mich führen. Das heißt auch so viel wie, ich lasse irgendjemand anders über mich bestimmen. Ich tue, was irgendein anderer will. Ich bin dann auch nicht wirklich mündig, sondern vielleicht so Handlanger oder so. Passt das irgendwie zueinander? Dann eine Spannung, die es vielleicht in uns selber drin gibt. Einerseits sage ich, jawohl, ich will bestimmen. Es ist ja mein Leben. Es kommt darauf an, was ich draus machen will. Und ich will das Sagen haben da drin. Und ich will auch nicht, dass ich fremdbestimmt werde. Und dann auf der anderen Seite kommen wir in Situationen im Leben, wo es irgendwie vielleicht nicht so gut läuft oder wo wir vor einer Kreuzung stehen und wir wissen nicht, was ist der richtige Weg. Und dann ist in uns drin vielleicht eine ganz andere Stimme und die sagt, wow, wäre es doch gut, wenn irgendjemand jetzt sagen würde, geh da lang oder geh dort lang. Da wird es klappen und dort wird es schief gehen. Und wir sehen uns danach, dass irgendwo von außen her irgendwo der Impuls kommt und vielleicht auch jemand für uns entscheidet, was besser wäre. Und dann gibt es noch eine dritte Spannung, eine Spannung zwischen uns, Christenmenschen. Da gibt es die eine Fraktion, die sagt, immer wieder und oft, ja, da hat Gott zu mir gesagt und gestern hat Gott zu mir geredet und dann habe ich Gottes Willen erkannt und dann war mir plötzlich klar, was Gott will. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, wie bitte? Ich kann es kaum glauben. Wirklich, Gott redet mit dir? Die Erfahrung habe ich bei mir so nicht. Vielleicht auch so ein bisschen neidisch, dann hätte ich auch mal gern. Oder eben anzweifelnd, na, ob der sich das nicht nur eingebildet hat. Also ihr seht, wir haben ein total spannendes Thema heute. Und ich versuche mich da ein bisschen durchzumogeln. Ich habe natürlich in die Bibel geguckt, aber auch dort gibt es kein durchgängig einheitliches Bild zu diesem Thema. Jedenfalls finde ich dann unterschiedliche Dinge, so wie These und Antithese. Aber ich glaube, ich habe auch die Synthese gefunden. Und anhand von dieser Gliederung habe ich dann auch drei Punkte, habe ich vom Ralf Berger gelernt. Aber ich habe auch drei verschiedene Bibelstellen. Mein erster Punkt heißt, entscheide dich. Ich nehme euch mit ins Alte Testament, Buch Josua. Die Juden haben nach 40 Jahren in der Wüste endlich das versprochene Land eingenommen. Sie leben nicht mehr von der Hand in den Mund, sie essen kein Manna mehr. Sie haben Felder angelegt, sie säen und ernten, sie haben Häuser und Städte und es geht ihnen irgendwie ganz gut. Sie können sich selber versorgen, sie brauchen nicht jeden Tag und jede Woche neue Wunder Gottes. Und in dieser Situation des Gesätteltseins stellt sich die Frage, wie ist es eigentlich mit uns und mit Gott? Wie sehr brauchen wir den und so. Und es gibt ja auch noch andere Götter. In dieser Situation ruft Josua, der Anführer des Volkes Israel, der sie ins Land geführt hat, ruft die alle zusammen in Sichem, erzählt ihnen nochmal die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten bis zu dem Tag und stellt sie dann vor eine Entscheidung. Josua fuhr fort, deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber, sagt der Josua von sich, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk: Niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Eine eindeutige, ich glaube, da sind wir uns einig, Entscheidungsgeschichte. Hopp oder top, rechts oder links, mit dem Gott der Bibel, der aus Ägypten befreit hat, leben, oder mit dem Gott der Amoriter oder aus Euphrat. Entscheidet euch gefälligst. Da sollen mündige, freie, selbstverantwortliche Menschen eine Entscheidung treffen. Sie hätten sich können auch anders entscheiden, aber sie haben sich dafür entschieden, mit dem Gott der Bibel zu leben und ihren Bund mit ihm zu erneuern. Ich glaube, das ist eine Geschichte, wo man bestimmt eine ganze Kette von 10, 20, 30, 50 Geschichten aufreihen könnte, quer durch die Bibel. Immer wieder sind Menschen herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen oder ihre Entscheidungen allgemein zu treffen. Auch wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie wollen wir leben? Auf wen wollen wir hören? Welche Werte sollen in unserem Leben gelten? Josua sagt an der Stelle: Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Eine eindeutige Positionierung, eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung, die dann wahrscheinlich auch schon viele Folgeentscheidungen mit sich bringt. Sie heißt nämlich: Ich will so leben, wie Gott es will. Ich will auf Gott hören. Gottes Werte sollen meine Werte sein. Und wenn es dann später kleine Entscheidungen gibt, dann werde ich mich daran richten. Ich glaube, dass Gott mit uns in dieser Weise leben will. Ich glaube nicht, dass Gott einer ist, der gern Modellmännchen fernsteuern möchte und Modellfrauchen oder so. Ich glaube auch nicht, dass es Fäden an unseren Armen gibt und wir Marionetten Gottes sein sollen. Ich finde auch das Gerede, ich bin ein Werkzeug Gottes, irgendwie falsch, weil ein Werkzeug hat keinen eigenen Willen und kann sich nicht entscheiden und ist zu 100% fremdbestimmt. Ich glaube, Gott will uns als Lebendige gegenüber, die sich freiwillig auf ihn einlassen, für ihn entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns alles vorgibt, dass es den einen richtigen Weg gibt, den Gott schon vorgelegt hat und uns zeigen will, sondern ich glaube, dass es den großen, weiten Raum gibt, dass unsere Welt und unser Leben voll ist von Gestaltungsspielräumen, die Gott uns lässt. Im zweiten Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, da wird von der Erschaffung der Welt berichtet. Und da überlässt Gott die ganze Erde den Menschen, die er geschaffen hat, und sagt ihnen, sie sollen diese Erde bebauen, kultivieren, gestalten, bewahren. Und dann bringt Gott dort die Tiere zu den Menschen und sagt: Ich habe sie geschaffen, aber ihr sollt denen die Namen geben. Also, dass die Giraffe heute Giraffe heißt, ist keine Idee Gottes. Der hat die Giraffe geschaffen, aber wir haben ihr den Namen gegeben. Das ist für mich so eine ganz bildhafte Geschichte, die deutlich macht, Gott ist keiner, der uns mit 100.000 Vorschriften und Vorgaben belegt, wie alles genau laufen soll in unserem Leben, sondern Gott ist jemand, der uns große Gestaltungsspielräume gibt, der uns eine Erde anvertraut und sagt: Macht mal damit. Natürlich macht es bitte gut, kultiviert sie, macht sie nicht kaputt, aber macht ihr mal, bringt eure Ideen mit ein, gestaltet. Das traut Gott uns zu. Ich glaube, Entscheidungsspielräume prägen auch unser ganzes heutiges Leben. Und das lässt Gott zu. Welches Studium wir machen, wie wir uns ernähren, welche Pizza wir nachher bestellen, wo wir Urlaub machen, das alles schreibt Gott uns nicht vor, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er immer für uns entscheiden will. Das sind unsere Freiräume und ist unsere Verantwortung. Ich glaube, dass es Gott darum geht, dass wir ein selbstverantwortliches Leben entwickeln, dass wir mündig werden, dass wir erwachsen leben und dass wir in all diesen Fragen unsere Entscheidung treffen. By the way, es gibt immer wieder auch in frommen Kreisen dann so Leute sagen, da hat mir Gott meine Frau gezeigt oder geschickt oder so. Ich weiß nicht. was ich da davon halten soll. Vielleicht sagt Gott auch, such sie dir doch selber raus, du sollst sie lieben. Mit der Freiheit zur Entscheidung ist natürlich dann auch die Verantwortung verbunden. Wir tragen die Verantwortung und die Folgen für unsere Entscheidungen. Und wir können dann auch nicht sagen, lieber Gott, du hast meine Frau rausgesucht, ich komme aber gar nicht mit ihr zurecht, nimm sie wieder zurück. Ich habe mich getraut mit der. Wenn wir als Christen leben wollen, wenn wir wie der Josua sagen, dass wir Gott dienen wollen, dann heißt es, dass wir bei unseren Entscheidungen auf seine Parameter für ein gelingendes Leben achten. Dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir auf ihn hören, dass wir uns freiwillig dem anschließen, was wir als Gottes Willen bei uns erkennen. Ich glaube, dass für Christen gilt, was für alle Menschen, für alle erwachsenen Menschen gilt. Triff deine Entscheidungen. Handle verantwortlich vor dir selber und sage ich aus christlicher Sicht dazu, vor deinen Mitmenschen und vor deinem Gott. Sei ein mündiger Mensch, der seine Freiräume ausnützt, aber auch seine Grenzen kennt. Mein erster Punkt, entscheide dich. Und jetzt die Antithese, mein zweiter Punkt. Lass dich führen. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Gott eingreift in den normalen Alltag der Menschen. Geschichten, in denen Gott sich in irgendeiner Weise zeigt, in denen er Menschen anspricht und auf irgendeine Art und Weise so beeinflusst, dass sie tun, was Gott will. Eine Geschichte davon habe ich rausgesucht. Wir gehen aus dem Alten Testament ins Neue Testament, in die Apostelgeschichte 8. Dort wird berichtet von der Bekehrung eines Regierungsbeamten aus Äthiopien. Und für diese Bekehrung dieses Regierungsbeamten braucht es einen Mann, der heißt Philippus, einer der Jünger Jesu. Und der wird von Gott aufgefordert, da aufzutauchen in der Geschichte. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Er geht dann dorthin, einsame Straße, und da sieht er dann plötzlich eine Kutsche. Und trifft dort und sieht, dass da dieser Schatzmeister in seiner Kutsche sitzt. Und dann hört er in sich oder von außen, das ist nicht beschrieben in der Bibel, die Stimme von Gottes Heiligem Geist. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus macht es, er läuft neben dem Wagen her und irgendwie kommt man dann ins Gespräch, also die Kutschen damals waren langsamer wie die Autos heute. Und dann springt er dann auch noch auf und es kommt zu einem steilen Gespräch über eine Bibelstelle aus Jesaja. Und am Ende dieses Gesprächs sagt dieser Regierungsbeamte, ich glaube, ich wäre jetzt soweit, ich will Christ werden, ich will mich taufen lassen. Und der Philippus sagt, kein Problem, wenn es Wasser gibt irgendwo, dann machen wir das. Und sie finden dann auch irgendwo Wasser. Und dann wird der Regierungsbeamte getauft und dann gibt es nochmal so ein Eingreifen Gottes in dieser Geschichte. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Ja, das ist eine Geschichte vom Eingreifen Gottes. Eine Geschichte von ganz klaren Anweisungen, wo Gottes Reden ganz eindeutig ist. Der Philippus muss nicht viel selber denken und überlegen. Er wusste dann einfach, was dran war in dieser Situation. Am Anfang war es ein Engel, der für Klarheit gesorgt hat und dann auch noch der Heilige Geist. Habt ihr schon mal Leute getroffen, die von solchen Erfahrungen berichten? Dass der Heilige Geist mit ihnen redet oder dass ein Engel plötzlich da war? Ich habe einmal eine alte Frau getroffen, die hat mir berichtet, dass ihr ein Engel erschienen ist. Sie hat im Paulushof gewohnt und war in unserer Kirche und hat dort irgendwas gearbeitet. Sie war da die Mesnerin und plötzlich stand jemand vor ihr und gesagt, geh schnell heim, dein Kind ist aus dem Fenster gefallen. Sie hat vorne gewohnt im Vordergebäude, sie ging dorthin und das Kind lag unten, war verletzt, aber nicht gestorben. Ich habe schon ganz oft Leute getroffen, die mir gesagt haben, ja, und dann hat mir Gott dieses und jenes gezeigt und dann hat Gott zu mir gesagt und dann habe ich ein Bild von Gott gekriegt und dann war mir plötzlich von Gott her klar, was Sache ist. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, oder? Es gibt Leute, die das auch inflationär gebrauchen. Ich habe das Gefühl, da ist jeden Tag dann irgendwie die Stimme Gottes so eindeutig, dass Gott zu mir gesprochen hat und so. Dreierlei Regungen bewirkt es bei mir. Zum einen den Misstrauen, dann den Impuls, eine Frage zu stellen, die aus drei Buchstaben besteht. Wie? Bitte erklär mir mal, wie Gott das gemacht hat. Was meinst du eigentlich damit, wenn du sagst, Gott hat mir gezeigt? Wenn euch das mal jemand sagt, fragt ihn einfach mal, wie, und hört euch mal die Geschichte an. Ist vielleicht spannend. Und das Dritte, was ich dann auch bei mir empfinde, ist dann sowas wie Neid. Ich denke, wäre es auch schön, ne, wenn ich das so sagen könnte, dass so beim Spaziergang dann immer Gott mit mir redet und dann alles klar ist und alles so leicht und so eindeutig ist. Aber so ist es bei mir oft nicht. Ein Zettel vom Himmel ist eher die Seltenheit. Aber ich glaube, dass es das heute noch gibt. Führung. Dass Gott eingreift, dass er irgendwelche Möglichkeiten findet, um uns zu zeigen, was dran ist, um Signale zu senden aus seiner Welt. Vielleicht manchmal so, dass wir tatsächlich auch wie der Philippus gar nicht mehr groß anders können, als so zu handeln, wie Gott das möchte. Vielleicht so, dass uns plötzlich oder allmählich klar wird, was dran ist. Vielleicht so, dass offene Fragen plötzlich in uns drin eine Antwort ist. Das kann passieren. Aber ich glaube nicht, dass Gott uns kontinuierlich fernsteuert, dass er uns lenkt. Ich glaube, dass solche besonderen Führungen Ausnahmesituationen sind, ganz punktuelle, besondere Erlebnisse. Und wenn wir den Philippus mal fragen würden, wie oft ihm das so passiert ist, glaube ich nicht, dass er von 365 Tagen im Jahr reden würde, sondern es sind ganz besondere und seltene Momente, vielleicht gerade an so einer Weggabelung unseres Lebens. Ich glaube, dass wir als Christen um Führung, um solche Führungen von Gott bitten dürfen. Und ich glaube, dass wir auch dafür bereit sein sollten, dass Gott sich irgendwie vielleicht sogar unangekündigt und unerwünscht, würde ich es nicht sagen, aber so unverhofft meldet in unserem Leben. Wenn ihr solche Geschichten findet in der Bibel, dann guckt mal genau nach, ob davor irgendwas war, dass jemand gesagt hat, lieber Gott, ich will, dass du mir was zeigst. Lieber Herr, ich will wissen, was ich morgen machen muss. Ganz oft sind diese Geschichten vom Reden Gottes so, dass es unangekündigt und unerwartet war. Also zwei Dinge. Wir können darum bitten, dass Gott uns führt, aber wir müssen auch damit rechnen, dass es tut im Moment, wo wir es vielleicht gar nicht wollen. Könnte beides passieren. Ja, deswegen mein zweiter Appell, lass dich führen, lass dich darauf ein, dass Gott vielleicht dich führen möchte. Und jetzt mein dritter Punkt, die Synthese, wo ich versuche mal die zwei Pole, das Entscheiden, entscheide dich und das lass dich führen, zusammenzubringen mit der Formulierung, entscheide mit Gott. Wie geht es zusammen, diese beiden Konzepte? Ich will euch mitnehmen zu einer dritten Bibelstelle. In der ersten Generation der Christenheit gab es Zoff. Es gab unterschiedliche Auffassungen zu einer wichtigen Sache. Es sind nämlich Leute Christen geworden, die vorher keine Juden waren. Und jetzt war die Frage, müssen die zuerst alle jüdischen Regeln übernehmen, damit sie dann getauft werden können und Christen sein können? Oder geht es auch ohne jüdische Speiseregeln und Bekleidungsvorschriften und was weiß ich, was es da alles gibt? Heftiger Streit, der das Potenzial hatte, die Christenheit zu entzweien. Aber man hat sich zusammengesetzt in Jerusalem, Paulus und die Apostel und man hat miteinander verhandelt. Und am Ende, nach Austausch aller Argumente, ist man zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Inhaltlich war es ein Kompromiss. Also beide haben irgendwie gesiegt, beide Parteien, die es da gab, und beide mussten auch zurückstecken. Aber irgendwie war dieser Kompromiss scheinbar nicht nur ein Verhandlungsergebnis. Es war auch ein geistlicher Entscheidungsprozess, in dem Gott mitgeredet hat. Jedenfalls steht am Ende dieser Verhandlung, als die rauskommen aus ihrem Sitzungszimmer und es den anderen erzählen, steht die Formulierung in der Apostelgeschichte: Der Heilige Geist und zusammen mit ihm auch wir haben beschlossen. Und dann wird erklärt, was rausgekommen ist. Steile Formulierung. Der Heilige Geist und zusammen mit ihm auch wir haben beschlossen. Ich glaube, wenn man diese Verhandlungen gefilmt hätte, die geführt haben, ich weiß nicht, ob man den Heiligen Geist auf der Kamera gesehen hätte. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz normal ausgesehen hat, so wie, was weiß ich, im Gemeinderat in einer Sitzung oder so. Aber der Austausch von Argumenten, die Suche nach einer gemeinsamen Entscheidung, war getragen von einer geistlichen Haltung. Da waren Leute beieinander, die wollten nicht siegen oder verlieren, sondern die wollten rauskriegen, was Gott möchte. Irgendwie war für die vielleicht dann auch spürbar, dass Gott mit am Verhandlungstisch saß. Wird uns ja nicht erklärt, wie das dann war. Ich vermute mal, aber es ist Spekulation, dass die in ihrer Verhandlung auch viel gebetet haben und dass sie vielleicht auch geschwiegen haben, dass sie versucht haben zu hören, was Gott sagen könnte. Ich vermute mal, dass sie alle verbunden waren in dem gemeinsamen Wunsch: Gott, zeig uns, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Wir wissen, wie viel dranhängt. Und vielleicht haben sie dann, als der Kompromiss erreicht war, das Gespür gehabt: Jetzt passt's. Da kann man alle mitgehen und jetzt gibt uns Gott vielleicht so einen inneren Frieden mit der ganzen Angelegenheit. Der Heilige Geist und zusammen mit ihm auch wir haben beschlossen. Für mich klingt es irgendwie auch nach Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Also der große Gott, die kleinen Menschen treffen sich und verhandeln miteinander, wie es denn werden soll. Können wir uns vorstellen, dass sowas möglich ist? Dass Gott sich mit uns auseinandersetzt, sich auf unsere Argumente und unsere Sichtweisen und unsere Absichten, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche einlässt, sich dafür interessiert und dass wir mit ihm in einem Dialog sein können über unser Leben, wie das so gehen könnte. Und können wir uns vorstellen, dass er dann auch Wege findet, uns das mitzuteilen, was seine Sicht der Dinge ist. Und dann haben wir immer noch eine Entscheidung zu treffen. Will ich das, was ich meine, von Gott her erkannt zu haben, umsetzen, oder habe ich noch eine ganz andere Meinung und tue lieber was anderes? Ich habe eine Entscheidung, auch wenn Gott zeigt, was er will. Sind wir dann bereit, dieses große Wort, das der Josua gesagt hat: Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen, in den kleinen Entscheidungen unseres Lebens, in dem Gott die entscheidende Rolle spielen soll, umzusetzen und im kleinen Alltag zu verwirklichen, was Gott möchte. Ich glaube, das wäre dann das, was die Bibel als Nachfolge bezeichnet. Keine ferngesteuerten Leute, sondern Leute, die aus freien Stücken sagen: Ja, ich habe es erkannt, was Gott will, und das möchte ich auch tun. Nochmal zum Reden Gottes in Entscheidungssituationen. Dass Gott in unsere Entscheidungen reinspricht und wir das tut, ist für uns unverfügbar. Wir können nichts dran drehen, wir können es nicht bestimmen. Seine Sache. Und wir werden uns wahrscheinlich ganz oft in unserem Leben nicht so sicher sein, wie damals die Christen in Jerusalem, dass sie so vollmundig über die Entscheidung reden können. Bei mir jedenfalls ist das nicht der Regelfall. Es gibt Entscheidungen, die sind zu fällen, die kann man auch nicht immer aufschieben. Und es bleibt eine Unschärfe und es bleibt eine Fehlerquote und ein Risiko. Ich bete dann manchmal: Herr, ich weiß jetzt nicht wirklich, was richtig ist, aber ich habe mich so und so entschieden. Bitte verhindere, dass ich falsch liege. Bitte trag meine Entscheidung mit, segne mich bei der Umsetzung, begleite mich, wenn ich jetzt Mist baue. Und dann geht man seinen Weg und ich glaube, Gott geht den Weg mit. Ich habe es gerade schon gesagt, das und wie Gott in unsere Entscheidungssituationen reinredet, können wir nicht bestimmen. Gott bleibt unverfügbar. Aber wir können über unsere Seite in diesem Dialog mit Gott, darüber können wir schon entscheiden. Und da habe ich ein paar Punkte für euch aufgeschrieben, wo ich denke, wie wir in Entscheidungen mit Gott umgehen können. Zuerst, wir können Entscheidungen ganz bewusst in der Offenheit vor Gott ausbreiten. Wir können sie ihm hinlegen. Wir können sagen, ich will eigentlich, dass du deinen Senf dazu gibst. Ich glaube, dass von dir her gute Ratschläge kommen. Und ich möchte das nicht verschließen vor dir, sondern mit dir durchdenken und dann entscheiden. Ich glaube, wir können im Gebet vor Gott unsere Fragen stellen. Wir können vor Gott schweigen, wir können hinhören, ob Gott in unser Schweigen hinein neue Gedanken gibt, neue Ideen, eine innere Klarheit. Und vielleicht haben viele, vermute mal viele, auch schon Erfahrungen damit, dass plötzlich, wenn ich im Gebet sowas durchdenke mit Gott, das plötzlich ein anderes Gesicht kriegt, plötzlich irgendwas klarer wird, ein anderer Impuls reinkommt in meine Gedanken und hinterher vielleicht schon was gewonnen ist für die Entscheidungsfindung. Das Dritte, wir können mit dem Heiligen Geist rechnen. Wir reden ja immer davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Gott in uns, der zu uns spricht und an uns wirkt. Rechnen wir mit der Stimme Gottes, mit der leisen Stimme Gottes, mit seiner Gegenwart, der uns vielleicht auch was sagen kann, von innen heraus. Das mit der leisen Stimme Gottes in uns ist ein bisschen eine schwierige Sache. Da steht jetzt der Ratgeber Gottes in uns. Das habe ich hingeschrieben, weil das Wort für Heiliger Geist manchmal mit, ich glaube, Paraklet heißt das Wort, übersetzt wird und das heißt Ratgeber. Also Gott als unser Ratgeber. Das ist ja ein Privileg, dass wir den haben. Nur ist die Frage, wie erkenne ich denn die Stimme? Weil in mir, da gibt es auch noch ganz andere Stimmen. Ja? Und welche ist jetzt Gottes Stimme? Schwieriges Ding. Es gab vor einigen hundert Jahren einen Christen, Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, der hat sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Wie kann ich unterscheiden, was meine Stimme ist und mein Wollen und wie kann ich rauskriegen, was Gottes Wille ist? Er hat ganz viel darüber nachgedacht, über wie man das erforschen kann. Er fragt nach den Motiven, die mich leiten. Warum will ich was? Und er fragt nach den Folgen von dem, was ich entscheide. Was wird denn dann sein und entspricht das Gottes Willen? Und hat da so ein Prüfungssystem da entwickelt, Unterscheidung der Geister, heißt es. Ich habe dazu so ein Anleitungsblatt, der hinten auf dem Tisch im Ausgang hinlegt. Wenn das jemand interessiert, könnt ihr ja mal daheim euch angucken, sieht so aus. Und vielleicht dann auch in irgendeiner Entscheidungssituation mal zu Rate ziehen. Die Geister unterscheiden und merken, was ist alles in mir. Dann der vierte Punkt, die Bibel. In der Bibel mal gucken, was gibt es denn für Aussagen zu meinem Thema. Ich bin überzeugt davon, dass in der Bibel nichts steht zur Farbe der Socken von Christen. Und es gibt sicherlich noch weitere Fragen, wo es keine Antwort direkt in der Bibel gibt. Und da soll man dann unsere Entscheidungsfreiräume bitte auch selber ausschöpfen und selber verantworten, ob uns die Socken nachher gefallen oder nicht. Aber es gibt sicherlich auch viele Dinge, wo in der Bibel schon einiges drüber steht. Und vielleicht, wenn ich das rauskriegen will, was Gottes Wille in meiner Entscheidungssituation ist, reicht es ja vielleicht mal in der Bibel zu blättern und zu sagen, jetzt machen wir so ein themenbezogenes Bibelstudium und guck mal, ob es zu diesem Thema da Aussagen gibt. Und vielleicht reift dann da auch eine geistlich verantwortliche Antwort und ich brauche keinen Zettel vom Himmel mehr, weil die Bibel ja schon da liegt, mehr wie ein Zettel. Und das Letzte, wir können andere Leute einbeziehen in unsere Entscheidung. Das hilft auch ganz oft zur Klärung, wenn ich jemand ins Vertrauen ziehen kann, vielleicht ein Freund oder auch ein Mitchristen sagen kann, das und das geht mit mir um, hilf mir mal, sag mal, was du siehst. Und vielleicht kann ich dann auch noch sagen, bitte bet mal mit mir da dafür oder bete für mich, dass mir das klar wird und ich keinen Mist baue. Ja, so ein paar Tipps zum Entscheidungen mit Gott treffen. Ich habe ganz viel unterschiedliche Erfahrungen in meinem Leben gemacht, wie in so einem Prozess von dem geistlichen Prüfen, wenn mit Gott Dinge irgendwie besprochen wurde, allmählich oder manchmal auch plötzlich Dinge klar wurden. Mal gibt es einen unverhofften Telefonat von irgendjemand, der mich irgendwas anruft und erzählt mir irgendwas, was völlig in meine Situation reintrifft. Oder ich habe es einmal erlebt, da hat mir einer was gesagt, mach das und das, eine Woche später kommt jemand völlig anderes und sagt genau das Gleiche. Und eine Woche später nochmal jemand. Da denke ich, okay, könnte ja auch was dran sein. Oder plötzlich lese ich irgendwo in der Bibel und ein Bibelwort ist wie gelb angestrichen und ich denke, ja, klar, das ist für mich. Oder. Gott findet seine Wege, zu uns zu reden, wenn wir das möchten. Und vielleicht ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich spüre in mir drin, vielleicht auch ein Wirken des Heiligen Geistes, jetzt habe ich Friede drüber, jetzt ist gut, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Trotzdem bleibt Restrisiko, ich werde ganz oft nicht hundertprozentig klar sein, was der liebe Gott möchte. Aber ich bin mir ganz sicher, und das kann man auch in vielen Geschichten in der Bibel nachlesen, Gott, Jesus geht mit uns. Er geht mit uns auf unserem Weg in die Sackgasse hinein und auf den Holzweg. Wir sind dort nicht allein, wir sind nicht verloren und in der Gottesferne, sondern Gott ist dann da und geht mit uns auch den Rückweg und den Umweg und bleibt mit uns auf dem Weg. Deswegen seid nicht so entscheidungsgehemmt als Christen und sagt, jetzt muss ich so lange warten, bis alles eindeutig klar ist und dann erst kann ich eine Entscheidung fällen. Geht auch mutig den Weg mit dem Mut zum Risiko. Ihr habt einen Gott, der mitgeht. Amen. Das Musikteam hat ein passendes Lied für diese Stelle rausgesucht. Da ist nämlich einer dieser fünf Punkte erwähnt, nämlich die Bibel, Thy Word is a lamp unto my feet.